Mörderische Heimatfans und Nachbarschaft, aufgepasst. Am 7. Juni ist es wieder soweit. Das große Mörderische Heimat Sommer Special 2025 findet statt. Erstmalig in dem großartigen Ambiente der Orangerie Fulda präsentieren Zeno, Shaggy und Lisa zwei packende True-Crime-Fälle zum Thema Sommer und Urlaub. Echte Fälle von Orten, die wir sonst nur von unseren Reisen kennen, bilden den Hintergrund für diesen einzigartigen Abend. Wichtig, es wird keinen Zusatztermin geben. Also seid schnell und sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com. Wir sehen uns in der Orangerie Fulda. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen, verehrte Nachbarschaft, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine neue Folge und ein neuer Fall wartet auf uns. Unsere Folge 64 von eurem True Crime Podcast Mörderische Heimat. Wir befinden uns immer noch in Niedersachsen. Heute sind wir nun schon zum vierten Mal zu Gast hier. Und für euch heute an den Mikrofonen sind Lisa Kardinale und Zeno Diegelmann. Hallo Zeno.
Hallo Lisa.
Die Hälfte unserer Niedersachsen-Staffel ist schon wieder vorbei. Kleines Zwischenfazit. Wie gefällt es dir bisher?
Wie fällt das bei mir aus? Ich finde, die drei Fälle, die wir bisher besprochen haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie allesamt recht skurril sind. Mhm. Wir sind im ersten Fall mit der im Kanal versenkten jungen Frau. Dann dieser sehr besondere Ansatz der Aufklärung des Falls mit den Ameisen am Stiefel und nicht zuletzt auch der letzte Fall, bei dem der eigene Vater gleich mehrmals versuchte, seinen eigenen Sohn umzubringen oder vielmehr umbringen zu lassen. Das sind schon alle sehr besondere Fälle gewesen, finde ich.
Ne? Ja, das stimmt.
Schon sehr eigen.
Es waren weniger klassische Fälle. Also, wenn man das überhaupt so nennen kann, ne? Die drei letzten hatten immer etwas mit Beziehungen zu tun. Hm. Liebesbeziehung oder besser gesagt vermeintliche Liebesbeziehung und Beziehungen innerhalb der Familie. Hm. Ich finde auch, ohne unsere anderen bisherigen Staffeln aus NRW, Thüringen und Rheinland-Pfalz abwerten zu wollen, diese Staffel irgendwie besonders.
Ja, schreibt uns doch mal gerne, wie ihr diese Staffel bislang findet und welchen Fall ihr am interessantesten fandet. Das wäre doch mal nicht schlecht.
Das ist eine sehr gute Idee. Folgt uns und schreibt uns bei Instagram oder Facebook. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Fall. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast, denn du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es wieder eine unglaubliche Geschichte ist.
Ja, ich dachte mir, wir bleiben diesem skurrilen Charakter dieser Staffel treu und sprechen auch heute über einen Fall, den ich so noch nie gehört habe und den wir auch so noch nie in unserem Podcast besprochen haben. Und zwar weniger in der Brutalität der Tat, wobei jedes Tötungsdelikt natürlich brutal ist. Das ist allein schon dem Resultat geschuldet, dass am Ende ein Mensch tot ist. Es ist eher der Unglaublichkeit geschuldet, dass so etwas mitten unter uns stattfindet und wer weiß, vielleicht auch häufiger stattfindet, als wir alle denken.
Okay, jetzt hast du endgültig mein Interesse geweckt. Dann lass uns schnell einsteigen und hören, was Philipp zu sagen hat.
Oktober 2006. Eine Frau meldet sich bei der Polizeiwache in Gifhorn. Sie erzählt eine so abwegige Geschichte, dass die Beamten zunächst daran zweifeln, ob die Aussage wirklich stimmen kann. Doch schon bald entpuppt sich eine tragische Geschichte, gespickt mit Lügen, falschen Identitäten und dem Tod eines kleinen Mädchens.
Fangen wir wie immer damit an, zu eruieren, wo wir uns befinden.
Wir befinden uns heute in Gifhorn. Gifhorn ist eine Kreisstadt im Osten Niedersachsens und hat ungefähr 44.000 Einwohner.
Also kein Dorf, aber auch keine Großstadt.
Richtig. Der gleichnamige Landkreis und die Stadt ist zumindest groß genug, um dort in der Gesellschaft ein wenig unterzutauchen. Das wird auch noch eine wichtige Rolle in unserem Fall spielen.
Aha. Und hier taucht nun diese Frau auf der Wache auf oder informiert zumindest die Polizei von irgendeinem Vorfall, zu dem wir jetzt hoffentlich kommen.
Nein, ich spann dich und unsere Nachbarschaft noch ein wenig länger auf die Folter.
Na toll.
Na doch. Ja. Denn erstmal schwenken wir nun zu einer Familie, die mit ihren 4 Kindern noch in Neudorf-Platendorf lebt. Das ist so 4 Kilometer entfernt von Gifhorn. Der kleine Ortsteil hat gerade mal 2760 Einwohner. 2 davon sind Daniel und Susanne M. Sie leben hier, wie gesagt, mit ihren 4 Kindern.
Wie alt sind die Eltern?
Daniel ist 31 Jahre alt und Susanne 30. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, ist aber momentan arbeitslos und Susanne ist Hausfrau.
Okay, das heißt, durch die Arbeitslosigkeit und die 4 Kinder ist man wahrscheinlich auch nicht auf Rosen gebettet.
Finanziell kann man die Lage durchaus als angespannt bezeichnen. Man bekommt Unterstützung vom Amt. Im August 2002 berichten sie in einer TV-Sendung sogar von den Schwierigkeiten als junge Familie mit 4 Kindern.
In welcher Sendung sind sie da?
Da sind Daniel und Susanne bei Arabella. Die Folge heißt Arabella kämpft für dich.
Ah, das kenne ich noch. Also Arabella Kiesbauer, das lief nachmittags immer auf Pro7. Ja, da ging es manchmal ziemlich laut und heftig zu, ne?
Ja, exakt. Und in dieser Folge will Arabella Familien helfen, die finanziell Unterstützung brauchen. Eben genau wie die Familie von Daniel und Susanne. Und so sitzt Arabella eben mit den beiden und ihren Kindern bei Kaffee und Kuchen und unterhält sich mit ihnen. Mit Susanne, Daniel und den Kindern. Zumindest 3 der 4 Kinder sind zu sehen.
Also ich tappe immer noch komplett im Dunkeln. Ich hoffe, du klärst mich jetzt langsam auf.
Verlass dich drauf. Es ist nur erstmal wichtig zu verstehen, wie die Familie so aufgestellt ist, dass sie sich ja sogar öffentlich zeigt und wie normal es ansonsten bei ihnen anscheinend zugeht. Also vermeintlich, wie gesagt. Ach gut, nicht jeder sitzt bei Arabella Kiesbauer in der Sendung, das ist schon klar. Aber ansonsten bis dato alles mehr oder weniger normal.
Ja, darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Du sagst, es ist eine relativ normale Familie, die aber aufgrund von Arbeitslosigkeit und 4 Kindern Unterstützung vom Amt bekommt. Gibt es denn aber sonst noch Kontakt zu Ämtern, also zum Jugendamt zum Beispiel, irgendwelche Auffälligkeiten oder irgendwas?
Jetzt muss ich schon ein wenig verraten. Okay, aber gut, lass es mich erstmal so ausdrücken. Ja, es gibt Kontakt zum Jugendamt, aber da geht es hauptsächlich darum, dass 2 der Kinder Sprachförderung bekommen. Seit 2001 unterstützt das Amt die Familie diesbezüglich.
Okay, das ist ja eigentlich nur gut.
Ja, auf jeden Fall. Die Familie zieht im Februar dann aber nach Gifhorn und wird auch hier in kürzester Zeit noch 3-mal innerhalb Gifhorns umziehen.
Warum?
Sagen wir mal so, es gibt Gründe und die werden sich bald schon erklären. Freundschaften und eine richtige Nachbarschaft, in der man sich kennt, bleiben daher auf der Strecke durch diese vielen Umzüge. Aber die Kinder besuchen ansonsten ganz normal die Schule und wirken auch nicht ungepflegt oder besonders auffällig. Zumindest bis zu dem Tag, als eins ihrer Kinder, nämlich die kleine Nadine, eingeschult werden soll. Wir sind nun bereits im Jahr 2006. Nadine ist das 3. der 4 Kinder von Daniel und Susanne. Sie ist im Oktober 2000 geboren und wird nun schulpflichtig. Daher soll sie am 1. August 2007 in der Alfred-Teves-Schule eingeschult werden. Das ist eine Grund- und Hauptschule in Gifhorn, die mittlerweile allerdings ja geschlossen wurde. Das habe ich extra nochmal recherchiert.
Okay. Und da soll Nadine hingehen?
Da soll sie hingehen und muss nun vorher, wie das üblich ist, zu einem Vorstellungstermin in die Schule kommen. In Niedersachsen ist das gesetzlich so festgelegt, dass die Kinder 16 Monate vorher diesen Termin haben.
Okay, August 2007 soll sie eingeschult werden. 16 Monate zurück, wir sind also im März oder April 2006.
Oh, pfeilschnelle Rechnerin bist du hier. Ich habe erstmal im Kalender blättern müssen, aber du hast recht, ja. Der Termin wird auf den 20. März 2006 festgelegt. An diesem Tag sollen die Eltern mit Nadine zur Schule kommen und sie dort vorstellen. Kurz vorher sagen die Eltern von Nadine diesen Termin aber ab. Nadine hat angeblich Windpocken.
Angeblich. Das bedeutet also, das stimmt nicht.
Weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Schule einen zweiten Termin per Post ausmacht und ihnen den Termin schickt. Neuer Termin ist jetzt der 21. April. Und wieder erscheinen Daniel und Susanne nicht mit Nadine zum Termin in der Schule. Also folgt eine dritte Einladung. Diesmal soll der Termin 3 Tage später bereits am 24. April stattfinden. Man macht von Seiten des Schulamts nun auch deutlich, dass dieser Termin wichtig sei und siehe da, diesmal kommt die Familie mit ihrer Tochter zu dem Vorstellungstermin.
Jetzt erzähl endlich mal, was los ist.
Geduld, Lisa, oh. Geduld. Bei dem Gespräch fällt der Lehrerin auf, dass Nadine für ihre 6 Jahre aber noch sehr klein ist und auch ziemlich schlecht spricht.
Aber damit haben die anderen Kinder der Familie ja anscheinend auch Probleme gehabt, mit diese Sprachschwäche. Die bekommen doch sogar deswegen Unterstützung vom Amt, sagtest du.
Das stimmt, aber das hier scheint doch ein bisschen anders zu sein. Nadine wirkt nicht wie eine 6-Jährige. Die Lehrerin vermerkt das auch extra in einem Bericht, der dann ans Gesundheitsamt geht. Von dem Vermerk werden natürlich auch Daniel und Susanne M. informiert.
Die Eltern.
Genau. Jetzt vergehen erstmal weitere 6 Monate bis zum Oktober 2006, also ein halbes Jahr später. Susanne ist bei einer Freundin zu Besuch und die beiden trinken Alkohol. Und das nicht wenig. Übrigens ein Fakt, den ich jetzt mit in die Geschichte einbringen will. Susanne trinkt prinzipiell öfters mal viel Alkohol. So auch an diesem Abend. Sie trinkt so viel, dass sie mit ihrer Freundin auch über Dinge spricht, über die sie sonst eher schweigt.
Die Familie hatte sich ja auch abgeschottet von anderem, sagtest du. Aber es gibt anscheinend schon noch ein paar Freunde, weil du vorhin sagtest, ja, dass die beiden keinen großen Kontakt zu Nachbarn oder Freunden hatten.
Ja, also sie halten sich sehr zurück. Viele in der Nachbarschaft kennen sie gar nicht und schon gar nicht die Kinder. Immer wenn es doch erste Fragen und Kontakte gibt, zieht die Familie mit ihren Kindern aber weiter in eine andere Wohnung. Und wir werden nun auch erfahren, warum sie das machen.
Ja, schieß endlich los.
Also in dem Gespräch mit ihrer Freundin berichtet Susanne nun von dem Termin mit der Schule und dass es da Probleme gegeben hätte, dass Nadine auffällig geworden sei und die Lehrerin das Gesundheitsamt informiert habe. Susanne befürchtet nun laut eigener Aussage, dass es da nähere Untersuchungen geben könnte und viele weitere Fragen.
Ja und?
Ja, das fragt die Freundin auch. Was ist denn schon dabei? Und jetzt packt Susanne die ganze unglaubliche Geschichte aus, nämlich, dass die wahre Nadine schon vor 3 Jahren gestorben sei.
Was? Wie?
Ein Unfall, so Susanne. Die Kleine sei damals von der Leiter ihres Hochbetts runtergefallen. Ihr Mann und sie hätten es nebenan aus dem Kinderzimmer sogar noch poltern und schreien hören. Und als sie nachschauten, lag Nadine auf dem Boden vor der Leiter. Man hätte aber keine Verletzungen bemerkt und sie zurück ins Bett gelegt. Am nächsten Tag war Nadine dann tot.
Was? Warte, ja, warte. Das sind jetzt viele Informationen, eins nach dem anderen. Mhm. Die Nadine vom Schultermin ist gar nicht Nadine.
Doch, das ist auch Nadine, aber nicht die Nadine. Also warte kurz, das klärt sich jetzt auf. Gib mir eine Minute.
Auch 2.
Ja, danke. Also Susanne erklärt ihrer Freundin, Nadine sei an den Folgen des Sturzes damals verstorben. Dann hatte man Angst, dass das Jugendamt ihnen deswegen die anderen Kinder auch wegnehmen könnte. Daniel und sie hätten sich daher nicht getraut, den Vorfall zu melden. Stattdessen hätte man dann die tote Nadine die nächsten Tage über in der Wohnung aufgebahrt, bis es angefangen habe, unangenehm zu riechen.
Das ist nicht dein Ernst.
Leider ja. Also hatten Daniel und Susanne daraufhin beschlossen, die Leiche ihrer Tochter verschwinden zu lassen. Sie trugen ihre tote Tochter ins Auto und fuhren in einen Wald bei Bad Gandersheim, wo sie das tote Mädchen dann vergraben haben.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wann war das?
Daniel und Susanne behaupten, dass dieser Unfall im Januar 2003 stattgefunden habe. Aber es deutet einiges darauf hin, dass das nicht stimmen kann. Wahrscheinlich starb Nadine bereits deutlich früher. Also irgendwann zwischen Sommer 2001 und Weihnachten 2002.
Und jetzt sind wir...
Wir sind jetzt im Oktober 2006.
Also 5, 6 Jahre später.
Ja.
Und wie kann man das eingrenzen, dass die Kleine doch schon früher gestorben sein muss, als die Eltern behaupten?
Werbung.
Bevor ich das erzähle, erzählen wir euch erstmal noch etwas anderes und zwar von unserem Partner IBB, House of Engineering. Die haben wir euch ja bereits schon einmal vorgestellt, was die so machen und das ist eines der erfolgreichsten Engineering-Unternehmen überhaupt ist und aus Fulda stammt.
Und heute legen wir mit unserem Partner IBB House of Engineering noch eine Schippe drauf. Denn ihr könnt nicht nur deren Fachkompetenz und Dienst in Anspruch nehmen, sondern natürlich auch in diesem erfolgreichen Unternehmen arbeiten.
Wenn ihr also vielleicht einen neuen Job sucht und in einem coolen Unternehmen arbeiten möchtet, dann bietet euch IBB House of Engineering vielleicht die Chance dazu. Und ihr fragt euch jetzt, ja, welche Jobs sind denn da gesucht? Und da können wir euch sagen, einige.
Ihr solltet allerdings Qualifikationen in den Bereichen als Zeichner, Produktdesigner, Techniker, Bachelor, Diplom-Ingenieur oder Master haben. Oder mit den CAD-Systemen, Computer-Aided Designs, vertraut sein. Also Siemens NX, Pro E bzw. Creo oder CATIA V5.
Ja, da falle ich leider raus, aber der ein oder andere unserer Hörer und Hörerinnen sind ja zum Glück besser ausgebildet als wir und haben hier die Chance, vielleicht nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, Lisa.
Dann sag doch nochmal, wo Sie sich hinwenden sollen.
Das mache ich sehr gerne. Schaut gerne auf die Homepage ibb-engineering.de und dort unter dem Reiter Karriere. Dort findet ihr alle Infos und Kontaktdaten, falls ihr euch beruflich nochmal verändern wollt.
Und ich sag nochmal den Slogan, einfach weil ich's kann und weil ich ihn so schön finde. IBB House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Werbung Ende.
Ich greife schon mal vorweg, es existieren Familienfotoalben und auch Videos. Und ein Video, das an Weihnachten 2002 aufgenommen wurde, zeigt die ganze Kinderschar beim Geschenke auspacken. Nur Nadine ist da schon nicht mehr auf dem Video zu sehen. Die Eltern behaupten, dass sie nur deswegen nicht zu sehen ist, weil sie schon im Bett war. In dem Video ist aber auch ein Zeitstempel zu erkennen. Das Video wurde um 15.09 Uhr aufgezeichnet.
Na, ist ein bisschen früh zum Schlafen gehen, ne? Vor allen Dingen, wenn alle deine Geschwister um den Tisch sitzen und ihre Geschenke auspacken.
Ja, das denkt die Polizei auch. Selbst das jüngere Geschwisterchen ist auf dem Video zu erkennen. Nur Nadine fehlt.
Also geht man davon aus, dass Nadine da bereits nicht mehr gelebt hat. Hat man denn einen gesicherten Anhaltspunkt, wann sie noch gelebt hat?
Das letzte dokumentierte Lebenszeichen stammt vom August 2001. Da hatte der Amtsarzt Nadine untersucht. Die Polizei vermutet, dass Nadine wahrscheinlich Anfang 2002 gestorben ist und nicht, wie von den Eltern angeblich behauptet, im Januar 2003.
Also ist Nadine nicht einmal 2 Jahre alt geworden. Aber wer ist jetzt das Mädchen, das mit zum Schultermin gekommen ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn jetzt wird der Fall noch abstruser, denn Susanne bekommt nach dem Tod von Nadine eine weitere Tochter. Und zwar im Oktober 2003, da bringt sie heimlich in einer Hausgeburt ein weiteres Mädchen zur Welt.
Heimlich?
Ja. Die Eltern haben den Plan gefasst, nämlich das Verschwinden von Nadine zu kompensieren, zu vertuschen. Und zwar mit allen Konsequenzen. Nämlich dadurch, dass man das neugeborene Kind, ebenfalls ein Mädchen wie gesagt, als Nadine ausgibt. Man zieht einfach wieder in eine andere Wohnung, in einer neuen Gegend und gibt diese Tochter fortan nun als Nadine aus.
Nun nochmal für mich zum Verständnis. Ja. Das heißt, Sie nennen diese Tochter auch Nadine und ersetzen einfach die verstorbene Tochter durch das neugeborene Kind.
Exakt, das tun Sie ja. Und das funktioniert anscheinend auch ziemlich gut. Die Kleine kommt, wie gesagt, als Hausgeburt zur Welt und wird einfach nicht offiziell bei den Ämtern angemeldet. Sie ist fast allerdings genau 3 Jahre jünger als ihre tote Schwester und schlüpft nun in diese Rolle. Unwissentlich natürlich, das Kind.
Aber wie machen Sie das denn mit den eigenen Geschwistern und den Großeltern und so weiter? Also die kennen doch die echte Nadine.
Die Geschwister werden sie wohl mit in den Plan involviert haben, denke ich mir. Der Großvater, der Vater von Daniel, sagt später, dass er fast 4 Jahre keinen Kontakt zu seinem Sohn und dessen Familie hatte. Also das erklärt es dann schon, dass der es nicht weiß.
Haben Sie zur Familie auch deswegen den Kontakt abgebrochen?
Um diesen Plan durchzusetzen, meinst du? Kann ich dir nicht sagen, vielleicht. Jedenfalls hat der Großvater das Kind Jahre nicht zu Gesicht bekommen. Als er Jahre später die falsche Nadine präsentiert bekommen hatte, sei es ihm einfach schlicht nicht aufgefallen, dass das nicht die Nadine war, die er als ganz kleines Kind ursprünglich mal auf den Arm hatte.
Okay, also Kinder verändern sich natürlich extrem in den ersten Jahren, aber ihm könnte und sollte schon auffallen, dass er da keine 6-Jährige vor sich hat, sondern eine 3-Jährige.
Denke ich auch. Zu dem Großvater kommen wir gleich nochmal.
Gerne, ja. Eine Frage noch zu Nachbarn oder anderen Leuten, mit denen die Familie verkehrt. Es ist sonst niemandem etwas aufgefallen?
Die Familie reagiert einfach immer gleich, ne? Falls es Fragen gibt, flüchtet man sich in Ausreden. Mal ist die Kleine in den Ferien, andermal ist sie krank. Niemand bekommt Nadine wirklich zu sehen. Und wenn jemand etwas mehr nachfragt, dann brechen sie den Kontakt zu dieser Person einfach umgehend ab oder ziehen wieder in eine andere Wohnung in dem Stadtteil in Gifhorn.
Sie versuchen also wirklich alles, um den Tod von der echten Nadine zu vertuschen.
Zumindest eben so lange, bis es zu diesem Schultermin kommt und Susanne daraufhin unter Alkoholeinfluss ihrer alten Schulfreundin davon nun berichtet hat.
Und die geht dann zur Polizei und berichtet davon, dass Nadine nicht die Nadine ist, die man glaubt, dass sie sei.
Ja, genau. Kompliziert, aber genauso ist es. Aber nicht nur das, denn jetzt kommen wir zu den noch viel unschöneren Dingen dieses Falls. Bislang sind wir ja davon ausgegangen, dass das alles gestimmt hat mit dem Unfall und dass nur die Umstände sehr speziell waren und wie man damit umgegangen ist.
Der Sturz aus dem Hochbett.
Eben der. Susanne beichtet ihrer Freundin aber nicht nur den Täuschungsversuch, sondern auch, dass es seitens Daniels zu schwerer Gewalt gegenüber Nadine gekommen sei.
Dem Vater.
Naja, da haben wir eigentlich schon das nächste Problem, denn Susanne flüchtet sich nicht nur ab und an in den Alkohol, sie hatte auch ein Faible für Seitensprünge.
Oh.
Und vielleicht ahnst du es schon, Nadine ist das Ergebnis eines solchen Seitensprungs. Daniel ist also nicht ihr leiblicher Vater.
Oh, und das weiß Daniel auch.
Ob er das zu 100% weiß oder nur vermutet, ist nicht ganz klar. Jedenfalls behandelt er Nadine auffallend anders und schlecht. Deutlich schlechter als die anderen Geschwister, die allesamt von ihm sind. Er sieht in Nadine wohl das Ergebnis von Susannes Seitensprung. Und er ist ein sehr eifersüchtiger Mensch, der durchaus auch aggressiv sein kann.
Das heißt, er hat Nadine getötet, das kleine Mädchen von knapp 2 Jahren?
Um das zu beweisen, fehlt natürlich die Leiche. Man macht sich aber sofort an die Arbeit und beginnt die Ermittlungen. Die Polizei klingelt bei dem Paar, also bei Daniel und Susanne, und merkt ebenfalls sofort, dass die Nadine, die ihnen hier die Tür aufmacht, keinesfalls 6, fast 7 Jahre sein kann. Daniel und Susanne geben den Tod Nadines dann schließlich auch relativ schnell zu, bleiben jedoch bei ihrer Behauptung, dass alles nur ein Unfall gewesen sei.
Aber wo ist denn die Leiche von Nadine?
Daniel beschreibt den Beamten den Ort in einem Wald bei Bad Gandersheim, wo man die Leiche damals vergraben habe, aber die Mordkommission Nadine findet dort nichts. Allerdings finden die Ermittler andere Dinge bei der Hausdurchsuchung, die sie durchaus in diesem Fall weiterbringen, nämlich die besagten Familienfotoalben und die Videos, auf denen Nadine zu sehen ist.
Das Weihnachtsvideo.
Zum Beispiel, aber auch andere Fotos. Und auf denen ist zum Beispiel zu erkennen, wie die kleine Nadine in blauer Hose und roter Mütze eine Beule am Kopf hat. Gut, nun wissen wir, dass Kinder häufig Beulen haben oder auf einem anderen Foto sieht man aber, dass ihre Fußsohlen rot und voller Blasen sind. Sachverständige identifizieren dies als Brandspuren. Man hält es durchaus für möglich, dass Daniel die kleine Nadine mit nackten Füßen auf eine heiße Herdplatte gestellt hat.
Oh Gott.
Es kann sich dabei aber auch um einen starken Hautausschlag handeln. Also man hat ja nur diese Fotos, auch wenn die Sachverständigen das durchaus vielleicht so sehen, dass das so sein könnte. Solange man keine Leiche hat, wird der Missbrauch schwer zu belegen sein.
Gibt es denn sonst irgendwelche Hinweise in dieser Richtung?
Also es gibt einige Nachbarn, die erinnern sich an lauten Streit öfters. Vor allen Dingen an einen Streit zwischen dem Großvater und Sohn, also mit Daniel. Da sei es um einen Streit gegangen, bei dem es um Misshandlungen gegenüber Nadine gegangen sein soll. Auf den Großvater wollte ich ja eh nochmal zu sprechen kommen, dann machen wir das jetzt.
Ja, was wissen wir denn über ihn?
Es gibt eine interessante Sache. In den Unterlagen findet sich nämlich sogar eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung, wonach Daniel M. seine Tochter Nadine misshandle. Und diese Anzeige stammt von niemand Geringerem als seinem eigenen Vater. dem Großvater von Nadine, der sie nicht erkannt hat. Du erinnerst dich. Mhm. Der Name des Großvaters ist Hans-Udo R. und die Anzeige stammt aus dem Jahr 2001.
Schau an, ja. Und was ist aus der Anzeige geworden?
Man ist dem ganzen Seiten des Amts damals auch nachgegangen, aber bei einem Termin vor Ort konnte man keine Anzeichen mehr von Misshandlungen entdecken. Lediglich ein kleiner blauer Fleck auf der Stirn, notiert der Amtsarzt, den sich das Kind aber ja überall zugezogen haben könnte.
Na, das stimmt natürlich auch.
Okay. Und da ansonsten keine Missstände und Misshandlungen nachzuweisen waren, verliefen die Anschuldigungen auch im Sande und Hans-Udo R. zog die Anzeige schließlich sogar zurück. Dennoch ist es ein Hinweis für die Ermittler, in dieser Richtung weiter zu recherchieren. Die Polizei schließt im Januar 2007 die Akte und, obwohl es keine Leiche gibt, es kommt zur Anklage gegen Daniel M. wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung.
Ah, und Susanne M.?
Auch sie wird vor Gericht gestellt. Ihr wirft man vor, nichts gegen diese Übergriffe von Daniel unternommen zu haben.
Was noch ein ziemlich humaner Vorwurf ist, wenn man bedenkt, was das Ergebnis davon war. Wie sehen denn die Urteile aus?
Im März 2007 beginnt der Prozess mit über 46 Zeugen, 3 Sachverständigen, aber immer noch keiner Leiche. Die beiden Angeklagten schweigen die meiste Zeit des Prozesses über.
Also ein reiner Indizienprozess.
Ein reiner Indizienprozess und es gibt noch eine Neuigkeit. Susanne ist wieder schwanger und erwartet ihr mittlerweile insgesamt 7. Kind während diesem Prozess. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichts Hildesheim zeichnet in ihrer Anklage nochmals das unschöne Bild der Familie von den Trinkgelagen Susannes und ihren ständigen Seitensprüngen sowie Daniel M.'s Gewaltausbrüchen. Er habe sich gedemütigt gefühlt und seine Frau Susanne M. des Öfteren sogar gewürgt und geprügelt. Außerdem habe er seine Wut an Nadine ausgelassen, weil sie eben die Tochter eines fremden Mannes war, das Resultat ihres Fremdgehens. Deswegen, so die Staatsanwaltschaft, habe er Nadine, die Tochter von Susanne, auch später getötet.
Wie sieht das Urteil dann aus?
Am 4. Mai 2007 wird dann das Urteil gesprochen. Daniel M. bekommt 8 Jahre wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen aufgebrummt. Susanne wird wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassung zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Zur Bewährung. Sie muss also nicht ins Gefängnis. Hat das was mit den restlichen Kindern zu tun, die sie ja noch zu versorgen hat?
Nö, nicht wirklich. Denn das Sorgerecht für ihre dann 6 restlichen Kinder wurde Daniel und Susanne M. ebenfalls entzogen. In der Begründung hieß es, mit ihrem Verhalten hätten die Eltern einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Elternverantwortung gezeigt. Auch ein Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass Daniel M. nicht erziehungsfähig sei. Susanne M. fehle zudem die sittliche und geistige Reife, um sich angemessen um die anderen Kinder zu kümmern. Beiden Eltern fehle außerdem die Einsicht ihres Fehlverhaltens.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es dennoch immer noch wunderlich, dass man das nicht schon früher hatte feststellen können. Ich meine, das ist schon krass, dass das Jugendamt vorher sogar nichts mitbekommen hat, was das ganze Drama eventuell sogar hätte verhindern können.
Ja, das hat wohl kein Mitarbeiter des Jugendamts genauer bemerkt oder genauer hingeschaut, der bei der Familie vor Ort war. Die hatten ja durchaus öfter mit ihnen wegen der beiden anderen Kinder zu tun, die Sprachförderung erhalten haben, das wissen wir ja. Wobei, man muss das Amt auch da vielleicht ein wenig in Schutz nehmen. Das sind dann meist ja eher kurze Besuche vor Ort bei den Familien, ja, und die reißen sich dann natürlich auch zusammen bei diesen Terminen und zeigen sich von der besten Seite, die sie sonst vielleicht nicht haben. Ich kann ja niemanden aus Verdacht einfach mal die Kinder entziehen.
Ja, klar, ja. Ja, und da solche Besuchstermine ja meistens vorher angekündigt werden, stellt sich die Familie natürlich als harmonisch und ohne besondere Vorkommnisse dar.
Ja, genau. Im Nachhinein stellt sich auch heraus, dass viele der Nachbarn überhaupt nichts von der Existenz Nadines wussten.
Alles sehr verworren. Ja.
Es wird am Ende dann noch verworrener, eine letzte Wendung gibt es noch, denn ein paar Wochen nach dem Urteil wird Nadines Leiche doch noch gefunden. Nur ein paar Meter neben der Stelle, die Daniel auch angegeben hatte, man aber die ganze Zeit dort nichts gefunden hatte.
Aber jetzt schon, oder wie?
Weil die Leiche wird nicht von der Polizei gefunden, sondern vom besagten Großvater.
Ach was.
Ja, er hatte dort nach dem Urteil mit anderen Bekannten angefangen zu graben und tatsächlich die Leiche seiner Enkelin gefunden. Angeblich hätte er schon viel früher dort nach seiner toten Enkelin gesucht, aber es wurde ihm aufgrund des laufenden Verfahrens schlichtweg verboten. Allerdings sollte seine Suche und das Auffinden zur Entlastung seines Sohnes dienen, damit die Unfalltheorie untermauert werden könne, so sein Plan. Mittlerweile versucht der Großvater nämlich alles, damit sein Sohn entlastet wird und das so bewiesen werden kann, dass an der Misshandlungstheorie nichts dran ist.
Obwohl er selbst einst eine Anzeige stellte.
Naja, angeblich hat er die nie wirklich gestellt, davon distanziert er sich auch. Er hat es nur in Erwägung gezogen.
Aha.
Ja. Aber der Versuch, seinen Sohn mit dem Leichenfund zu entlasten, geht mächtig in die Hose. Obwohl die Leiche verwest ist, kann man nämlich natürlich noch die Knochen von Nadines Leiche untersuchen und die sprechen leider eine sehr eindeutige Sprache. So kann man bei der Autopsie gleich mehrere verheilte Knochenfrakturen feststellen. Ein verheilter Schädelbruch ebenso wie mehrere gebrochene Rippen.
Und wenn das verheilte Verletzungen waren, kann das ja nicht durch den Sturz herrühren, sondern muss vor ihrem Tod stattgefunden haben.
Ganz genau so ist es. Ja. Es folgen dann eine ganze Reihe von unschönen Dingen vor Gericht. Der Vater oder für mich der Großvater ist es, glaube ich, wirft der Polizei vor, dass man die Leiche von Nadine gar nicht habe finden wollen, nur um den Prozess gegen seinen Sohn durchziehen zu können. Und dass die Mutter von Nadine, die ebenfalls blaue Flecken mal bei Nadine gesehen haben will, ja sowieso unter stark medikamentösen Einfluss steht und man ihr gar keine Aussagen daher zutraut. Darf. Also die ganze Familie kommt da irgendwie ins Straucheln. Ne?
Die ganze Familie zerfleischt sich also gegenseitig und driftet immer weiter auseinander. Das ist echt unschön.
Ja, wie gesagt, viele Vorwürfe gegenüber der Polizei und den Ermittlungen und so weiter auch.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es in der Tat kein besonders gutes Licht auf die Ermittlungen wirft, wenn es der Großvater in Eigenregie schafft, die Leiche zu finden und die Ermittler mit all ihren Mitteln Wochen und Monate lang halt nicht.
Ja, schon wahr. Ja. Hast du absolut recht. Das ist natürlich auch so ein Punkt, der nicht wirklich ideal in den Ermittlungen gelaufen ist, ne? Naja, Lisa, jedenfalls fügen sich nun durch die Untersuchung an der Leiche auch die restlichen Puzzleteile ineinander. Die ganzen Verletzungen, die man feststellen kann, sind definitiv vor dem Tod des Kindes entstanden und beweisen somit sogar eher diesen massiven Missbrauch, der ihm ja unterstellt wurde und zu dem er ja auch dann verurteilt wurde.
Ja, ein unglaublicher Fall. Also Misshandlung einer Zweijährigen durch den eigenen Vater und eine Ersatztochter.
Eine Ausgetauschte, ne?
Ja. Ja, man darf sich gar nicht vorstellen, wie es mit der Psyche von dem Mädchen, also der falschen Nadine, aussieht, die mittlerweile auch eine junge Frau sein wird.
Ja, total recht, ne? Hat man gar nicht so im Schirm, was das mit dieser jungen Frau, jungen Mädchen macht. Das ist traumatisch.
Sag mal, jetzt habe ich es zeitlich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Waren die dann damals eigentlich noch bei Arabella schon mit der falschen Nadine im Fernsehen?
Nee. Wenn Nadine, wie vermutet, Anfang 2002 umgebracht wurde und die Sendung im Sommer 2002 stattfand, dann kann weder Nadine 1 noch Nadine 2 dabei gewesen sein. Also die echte war schon tot und die zweite Nadine kam ja auch erst im Oktober 2003 dann letztlich zur Welt.
Das stimmt, aber wie krass. Dann war sie kaum tot und man setzt sich dennoch dort ins Studio, als wäre nichts geschehen, während die Tochter in einem Wald verwest.
In der Tat, das war dann genau zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, unschön, wie der ganze Fall. Ne? Weißt du, ich habe mir halt überlegt, wie oft sowas wohl sonst vorkommt und funktioniert, ohne dass es jemand mitbekommt. Also angenommen, die zwei Mädchen wären keine drei, sondern nur ein Jahr nacheinander geboren worden. Hätte der Bluff bei der Einschulung dann funktioniert und man hätte nie etwas gemerkt?
Was eine gute Frage. Also theoretisch alles vorstellbar. Aber lass uns da nicht so irgendwen auf dumme Gedanken bringen lieber den Fall an dieser Stelle abschließen.
Ja, du hast recht. Lass uns das Kapitelchen hier schließen in dieser Folge.
Ja, denn das war sie, die 64. Folge von Mörderischer Heimat, der Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Wir hoffen, ihr fandet den Fall auch so unglaublich wie wir hier im Studio und wir versprechen euch, in 14 Tagen gibt es schon die nächste spannende Ausgabe. Dann werden Shaggy und ich hier sitzen und euch einen weiteren Fall aus Niedersachsen vorstellen.
Das ist dann schon der vorletzte Niedersachsen-Fall, oder?
Ja, korrekt. Ja, dann sind wir auch schon fast wieder durch und auf dem Weg in das nächste Bundesland. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Und ja, für heute verabschieden wir uns und sagen Tschüss und Bye-bye. Eure Lisa Kardinale und
Zeno Diegelmann.